Genau, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir machen heute weiter in unserer Predigtserie, die Hoffnung heißt. Und in den letzten vier Teilen, da haben wir schon drüber gesprochen, welche überragende Hoffnung wir in Jesus Christus haben. Dass er der Grund unserer Hoffnung ist und die Bibel ihn selbst, Jesus, als die Hoffnung immer wieder bezeichnet. Und die Frage, die ich jetzt heute gemeinsam mit euch zum Ende von dieser Predigtserie noch stellen möchte, ist, wie wir eigentlich diese Hoffnung in unserem Alltag aufrechterhalten können. Geht das überhaupt, jeden Tag als so ein Hoffnungsträger in dieser Welt unterwegs zu sein? Und deswegen heißt die Predigt heute, trägt sie den Titel Hoffnung bewahren. Ja, wie schaffe ich das überhaupt, diese Hoffnung, die ich habe, zu konservieren, dass ich die ein Leben lang mit mir herumtrage? Nun, meine Hoffnung ist, dass es für euch jetzt keine Überraschung ist, dass ich heute auf diese Frage gleich am Anfang schon antworte, ja, das ist möglich. Ja. Hoffnung zu bewahren ein Leben lang ist möglich, da haben wir uns jetzt vier Wochen drum gedreht. Ich hoffe, das sitzt, diese Botschaft, dass Jesus selbst der Garant dafür ist, dass wir uns auf ihn verlassen können und er unser Herz immer wieder neu erfüllen will mit dem, was wir brauchen. Denn die gute Nachricht, die ist für uns, dass Jesus ein unglaubliches Interesse daran hat, uns auszustatten, ne, mit dieser Hoffnung Tag für Tag. Er liebt es, in unserem Leben Raum einzunehmen und genau das in unserem Leben zu tun. Und weil Jesus allmächtig ist, hat er selber auch unendlich viele Möglichkeiten, genau das in unserem Leben immer wieder neu zu tun. Und ich glaube, eins so der elementarsten Dinge, wie Jesus das wirklich in unserem Leben macht, das ist, dass er unsere geistlichen Praktiken benutzt, um sich dadurch Bahn in unser Leben zu brechen. Ja, wenn ich mich aufmache, um Gott zu begegnen, dann sagt Gottes Wort selbst, dann kommt er mir nahe und begegnet mir auch. Geistliches Leben zu leben und dadurch Gott wirklich auch zu genießen, finde ich eine geniale Sache. Und deswegen ist es so elementar wichtig, dass ich sehe, damit ich selber Hoffnung in diese Welt hineinbringen kann, muss ich erstmal selber an Jesus angedockt sein, mit ihm verbunden sein, um so ein Hoffnungsträger auch sein zu können. Und dazu gehört es für mich als allererstes, dass ich auch sehe, dass es im Christsein nicht darum geht, dass ich irgendwie aktiv bin, dass ich irgendwie was schaffe, dass ich irgendwie was mache, sondern dass ich als allererstes mal aus dieser Beziehung zu Jesus selbst rauslebe und mich von ihm füllen lasse mit all dem, mit dem er mich beschenken will. Und ehrlich gesagt ist das eine tägliche Einladung von Jesus, die er mir immer wieder neu ausspricht. Er will, dass ich vor ihn komme und mich einfach von ihm erfüllen lasse. Eine kurze Geschichte dazu. Ein Missionar war in Indien und hat dort Missionsarbeit betrieben und war mit einem Hindu-Priester dort im Gespräch. Und sie haben sich beide darüber unterhalten, warum eigentlich die christlichen Missionsgesellschaften so wenig Einfluss in dieser Region dort haben. Und der Hindu-Priester sagt zu dem Missionar dort, er glaubt, dass es viele unterschiedliche Gründe gibt, aber der Hauptgrund, den er sieht, ist, dass die Christen zu wenig heilig leben. Und der Hindu-Priester, der Missionar, hat da so ein bisschen drüber nachgedacht und ist für sich selber dann zu diesem Schluss gekommen, dass das, was die Landsleute dort vor Ort gebraucht haben, nicht war, dass für sie Krankenhäuser gebaut wurden und irgendwelche soziale Programme gelebt wurden, sondern dass sie eigentlich eine Sehnsucht danach hatten, ne, ob es irgendwelche Menschen auf dieser Welt gibt, auch aus dem Ausland, die wirklich heilig leben. Und ich glaube, das ist eine interessante Botschaft, die man daraus lesen, die daraus hören kann, dass die Welt um uns herum natürlich humanitäre Hilfe braucht und so viele notleidende Menschen gibt, wo es gut ist, wenn Christen sich hervortun und dort Hilfe leisten. Dass aber noch eine viel größere Wahrheit ist, dass viele Menschen eine Sehnsucht danach haben, Gott zu begegnen, indem sie das auch im Leben von seinen Nachfolgern hier auf der Erde sehen können. Dass sie Christen kennenlernen, deren Leben von Gnade und von Liebe durchdrungen ist. Das ist das, was uns die Bibel immer wieder sagt. Erst das Sein, ja, werde erst zu so einem Jesus-Nachfolger in deinem Herzen, lass dich verändern von ihm und dann kommt das Tun in einem zweiten Schritt. Ich kann anderen Menschen nur was von Jesus weitergeben, wenn ich erstmal selber davon gepackt und davon inspiriert bin. Und das ist die Frage, die ich so gerne mit euch heute beackern will. Ja, wie schaffe ich das denn jetzt, diese Hoffnung, die da ist, zu bewahren in meinem Leben? Wie kriege ich das hin? Und ich habe 4 Punkte, die ich gemeinsam mit euch da gerne durchgehen will. Der erste Schritt, den habe ich mal genannt, verlangsame deinen Alltag. Ja, ich glaube, okay, hier wird gerade getrampelt über uns. Ja. Haus stürzt nicht ein, ja. Die Kinder hören irgendwann wieder auf. Verlangsame deinen Alltag. Ich glaube, wir alle brauchen uns nichts vormachen, dass unser Leben in einem wahnsinnig schnellen Tempo unterwegs ist. Ja, oft geht es von einem Termin zum nächsten, wir hetzen durchs Leben. Es gibt so in unserer Zeit das Bild dieses Hamsterrads. Ja, es ist interessant, sich mal so ein Hamsterrad anzugucken, wie viel Energie so ein kleiner Nager da hineinsteckt, irgendwie zu strampeln, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Ja, und das benutzen manche für unsere Zeit heute, dass viel geschafft wird, aber am Ende wenig herauskommt. Und das ist die Frage, will ich das eigentlich? Will ich in so einem hohen Lebenstempo unterwegs sein und am Ende kommt ein Ergebnis raus, welches ich mir gar nicht wünsche? Oder kann es sein, auch wenn ich geprägt bin vom Evangelium, dass es eigentlich genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ich möchte? Ruhe und innere Gelassenheit. Und das Spannende ist, wenn ich die Bibel lese, dass uns niemals berichtet wird, dass Jesus irgendwo hingerannt ist. Ja, das finde ich total spannend, das mal irgendwie zu untersuchen. Nirgendwo lese ich davon im Neuen Testament, dass Jesus jemals irgendwo in Eile war, ja, irgendwie so nervös, jetzt zum nächsten Termin zu kommen. Sondern eigentlich war das Gegenteil der Fall. Er wanderte, ja, ging von einem Ort zum nächsten, völlig gelassen und in Ruhe. Und das, obwohl er eigentlich wusste, er hat jede Menge zu tun. Ja, es gab eine ganz schöne Menge an alttestamentlichen Prophezeiungen, die er zu erfüllen hatte. Aber Jesus rannte nicht, er spazierte. Er spazierte durchs Leben. Und jetzt will ich auf keinen Fall sagen, dass das, was Jesus getan hat, dass er das im Vorbeigehen irgendwie getan hat. Aber er hatte einen gesunden Lebensrhythmus. Ja? Er ist gemächlich durch dieses Leben gegangen. Und immer wieder lesen wir dann sogar, dass Jesus dann, wenn es hektisch um ihn herum wurde, wenn wirklich irgendwie die Hütte gebrannt hat, dass er sich rausgezogen hat und in die Ruhe und in die Einsamkeit gegangen ist. Und dieses Spazieren durchs Leben von Jesus, das war eigentlich das, was den allergrößten Einfluss im Leben von seinen Nachfolgern hatte. Den 12 Leuten, mit denen er unterwegs war, die haben mit ihm unterwegs diesen lebensverändernden Weg erfahren, weil er ihn ihnen vorgelebt hat. Und deswegen glaube ich auch, dass ich mir die Frage stellen kann, wenn ich als Nachfolger von Jesus lebe, in welchem Tempo will ich eigentlich mein Leben leben? Kann es sein, dass ich hier was von Jesus lernen kann, was er mir beibringen will? Ja, dass ich gerade dann, wenn es irgendwie schnell und stressig und hektisch wird, dass ich dann auf die Bremse trete. Und deswegen heißt dieser erste Punkt, verlangsame deinen Alltag. Der nächste Schritt heißt, genieß den Sabbat. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, genau das zu tun. Den Sabbat zu leben, heißt es, dein Leben zu verlangsamen. Ja, Gott hat es in das Wesen von jedem einzelnen Menschen hineingelegt, dass es gut ist, irgendwie so eine Balance zu haben zwischen Arbeit und Ruhe. Ja? Schaffen und entspannen. Anspannung und Entspannung. Und Gott sagt uns Menschen, wir sollen einen Tag in der Woche auf seine Kosten freimachen. Ja? Er wird uns trotzdem weiterhin versorgen. 6 Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen. Ja? Sag nicht ich euch, das sagt uns Gott selbst. Und diese Einladung, die lehnen wir vielleicht manchmal immer wieder mit der Begründung ab, aber ich habe doch so viel zu tun, ja, und vielleicht sogar für andere Menschen und das will Jesus doch vielleicht auch. Gott sagt, nee, ich fordere euch nicht dazu auf, das zu tun, ständig beschäftigt und irgendwie getrieben zu sein, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ruht euch immer wieder aus. Gott lädt uns ein, anzuhalten, auszuruhen, zu genießen und ihn groß zu machen. Und dieser siebte Tag in der Woche ist nicht einfach nur irgendwie ein freier Tag in der Woche, sondern es ist der Tag, den Gott selbst heilig gesprochen hat, der so ganz anders sein soll als die anderen sechs Tage. Da geht es nicht darum, irgendwie das, was bei mir zu Hause liegen geblieben ist, irgendwie noch aufzuräumen oder mich um irgendwelche Dinge zu kümmern, die wichtig wären, sondern Gott hat diesen Tag ausgesondert, damit ich an ihm wirklich abschalte und ausruhe. Und ich glaube, dass es besonders vier Dinge gibt, die ich machen kann, die in Gottes Sinn sind an diesem Tag. Genau, ihr lest sie hinter mir schon. Das erste ist, dass du die Pause-Taste drückst, dass du stoppst. Wir lassen an diesem Tag alles sein, was wir an den anderen sechs Tagen der Woche machen. Ja, an diesem Tag werde ich nicht zu Hause aufräumen, ich werde nicht einkaufen gehen, ich werde mich nicht um Arbeit kümmern, sondern das ist der Tag, an dem ich die Hektik des Lebens einfach mal beiseite drücke. Es wird immer was geben, was es noch zu tun gäbe, ja, aber ich kann es guten Gewissens sein lassen, weil Gott selbst es uns vorgemacht hat. Ja, dass obwohl es viel zu tun gab auf dieser Welt, er geruht hat am siebten Tag. Das zweite ist, ruh dich aus. An diesem Tag, an diesem besonderen Tag hat Gott selbst geruht und das ist sein Rezept, das er auch uns verschreibt für einen gesunden Lebensrhythmus. Ja, schlaf einfach mal aus, ja, gönn dir einen Mittagsschlaf, geh den Tag ein bisschen langsamer an als alle anderen Tage in der Woche, um deinen Geist, deine Seele, deinen ganzen Körper zu entspannen an diesem Tag. Der dritte Schritt ist genießen, als Gott sich die atemberaubende Kreativität auf dieser Erde angeguckt hat, die er gerade selbst geschaffen hat in den sechs Tagen davor. Stelle ich mir so vor, lehnt er sich zurück und sagt, das alles ist sehr gut. Hey, das habe ich alles sehr gut geschaffen. Und er staunt darüber, er genießt es. Und genauso darf ich meinen Sabbat auch leben, dass ich einfach mal ausruhe und irgendwie dankbar werde, zufrieden über das, was vielleicht an den letzten sechs gönnenden Blick auf das werfen, was passiert ist. Ich kann einfach mal den gönnenden Blick auf das werfen, was alles in meinem Leben da ist, ohne was schaffen zu müssen. Und das vierte am Ende ist noch, bete an. Ich glaube, letzten Endes münden alle Aktivitäten, die ich als Christ tue, wenn sie so ausgerichtet sind, wie Gott sie will, dahin ein, dass ich Gott dadurch ehre. Und nur in der Verbindung zu Gott werde ich letzten Endes ganz heil und ganz gesund. Und am Sabbat nehme ich mir genau dafür Zeit, das zu tun, Gott zu begegnen. Ja, wenn ich meinen Sabbat in der Woche am Sonntag habe, ja, wenn du am Sonntag nicht arbeitest in der Woche, dann ist das total easy, dass du einfach jede Woche in Gottesdienst gehen kannst und Gott dort begegnen kannst, dort mit anderen Christen zusammen Gott groß machen kannst. Nimmst dir vielleicht selbstständig an diesem Tag noch die Bibel in die Hand und liest, was Gott dir sagen will und hörst einfach auf sein Reden. Und eine ganz wichtige Ergänzung vielleicht noch zum Schluss dazu, das sind jetzt mal vier Dinge, die ich glaube, dass die uns gut tun am Sabbat. Aber ich würde sie niemals als eine Checkliste ansehen, so ich muss das jetzt machen und dann war das ein guter Sabbat, sondern Jesus warnt uns davor, in eine Falle hineinzutappen, zu denken, dass wir für den Sabbat geschaffen sind. Jesus kritisiert die Pharisäer genau immer wieder dafür, dass er sagt, das seht ihr falsch. Ja? Nicht der Mensch muss irgendwie minutiös alles an diesem Tag erfüllen, wie es vorgeschrieben ist, sondern der Sabbat, der ist wie so ein Rahmen, der geschaffen ist zum Segen. Und da kannst du als Mensch jetzt eintauchen, hineingehen und dich ausruhen. Und das wird dir gut tun. Und das ist, glaube ich, an der Stelle gut, so ein Leitfaden vor Augen zu haben, was könnte ich an diesem Tag tun, aber wenn es mal ganz anders läuft, hey, dann ist es so. Ja, und ich bin so fest davon überzeugt, wenn ich einen Sabbat lebe, Menschen, die den Sabbat leben, die sind die anderen sechs Tage der Woche andere Menschen. Ja, sie leben so viel entspannter und gelassener, weil sie ihre Krafttanks gefüllt haben. dieser siebte Tag verheißt Gott, er verändert uns. Der nächste Punkt heißt digitales Entgiften. Ja. Eine weitere Möglichkeit, deinen Alltag zu verlangsamen, ist es, mal weniger digital zu konsumieren. Ja. Können wir heute predigen, vor 20 Jahren wäre das noch gar nicht notwendig gewesen. Ja, aber es ist eine Sache, die uns heute ablenkt, weil das genau der Punkt eigentlich ist, der dahinter steckt. Du willst dich fokussieren, um Gott zu begegnen. Und wenn ich den ganzen Tag an meinem Smartphone und iPad und Laptop rumhänge, dann fördert es genau das Gegenteil, dass ich mich nicht mehr fokussieren kann, sondern dass ich mich irgendwie so zerstreue. Und ich glaube deswegen, dass es gut ist, dass ich mir die Frage stelle, wie kann ich das machen, ein paar Stunden am Tag mal ohne Handy zu verbringen. Vielleicht einen Tag in der Woche echt darauf zu verzichten, vielleicht an so einem Sabbat. Meine Frau und ich, wir mögen das, die letzten Urlaube haben wir das immer gemacht, dass wir einfach im Urlaub nicht erreichbar waren, ja? Einfach mal offline waren. Und das tut gut, ja. Statistiken sagen uns, wir Deutschen, wir verbringen am Tag 3,7 Stunden nur mit dem Smartphone. Laptop und Fernseher mal ausgeklammert. Ja? Eine Menge Holz am Tag. Und da kann ich mir die Frage stellen, hey, wie viel Konsum davon tut mir gut, ja? Und fördert meine Ziele, fördert das, was ich wirklich will im Leben. Und dann gibt es auch als Christ natürlich irgendwie die Herausforderung, dass ich weiß, es gibt so viele Dinge online zu erreichen, die auch gut sind. Ja, irgendwie online predigten, ich kann online die Bibel lesen, ich kann mir irgendwelche guten Podcasts anhören. Und ich brauche vielleicht manchmal die digitale Welt, um mich auch geistlich zu ernähren. Und gleichzeitig ist es irgendwie so ein Spagat, der echt tricky ist, weil ich oft wahrnehme, dass es gar nicht das ist, was uns fehlt, der Input ist, sondern die Ruhe ist. Ja, oft ist es vielleicht so, dass ich alle möglichen Quellen an geistlichem Input online habe, aber mich das nicht wirklich satt macht. Ja, vielleicht so dieses Bild, eine Person, die lebt in einem gefüllten Supermarkt und ist trotzdem kurz davor zu verhungern. Ja, wie kann das eigentlich sein? Ja, ist merkwürdig. Und ich glaube deswegen ehrlich gesagt ganz oft, dass es uns nicht an geistlichem Input mangelt, sondern vielmehr an der Ruhe, um das irgendwie auch setzen zu lassen und in meinem Leben wirklich Jesus zu begegnen und nicht nur irgendwas in mich reinzulassen. Und manchmal frage ich mich dann vielleicht, hey Gott, warum bist du eigentlich nicht da? Wieso höre ich dich nicht? Und ich glaube, Gott ist nicht das Problem. Ja? Er ist immer da, er ist immer erreichbar, sondern das Problem, was viel häufiger da ist, ist, dass ich selber nicht bei mir bin, sondern dass ich zerstreut bin und dass ich selber nicht bei Gott bin. Und ich glaube, ein ganz guter Weg, um da vorwärts zu kommen, ist es, diese Zeitfresser zu reduzieren und zu sagen, irgendwie gucke ich, wie ich das mal mehr gebündelt bekomme. Und je schwerer mir das fällt, umso wichtiger ist es, dass ich das angehe. Und der letzte Punkt heißt, such die Abgeschiedenheit. Ja, Jesus, er war uns ein Vorbild da drinnen als der Sohn Gottes, als der Messias, der alle Kraft und alle Vollmacht hatte, dass er sich trotzdem immer wieder aus trubeligen Zeiten herausgenommen und zurückgezogen hat. Die ganze Bibel ist voll von Menschen, die die Abgeschiedenheit, die Einsamkeit umarmt haben und die in diesen Zeiten Gott intensiv reden hören haben. Aus Davids Psalmen, ja, die Psalmen sind voll von Davids Gebeten, davon auch, wie er in dieser Einsamkeit im Austausch mit Gott war. Das war nicht in irgendwelchen Gottesdiensten, das war nicht in irgendwelchen Familienandachten oder sonst was, sondern ganz oft war er alleine vor Gott und war dort mit ihm im Austausch. Der Wegbereiter von Jesus, Johannes der Täufer, der lebte eigentlich schon wie ein Eremit in der Wüste, ja, in der Einsamkeit. Warum? Um dann wieder in Kraft und in Vollmacht zu den Menschen zurückzukommen und ihnen Hoffnung zu bringen, um ihnen das Evangelium zu erklären, warum Jesus gekommen ist. Und auch Jesus, er hat die Einsamkeit umarmt, er hat sie gesucht, weil er wusste, aus ihr entspringt die allergrößte Kraft. Ja, wir lesen in den Evangelien, die von Jesus erzählen, immer wieder, dass er die Beziehung zu seinem himmlischen Vater dort gepflegt hat, im Alleinsein mit ihm. Und eine Geschichte dort, die finde ich besonders bedeutend, die ist direkt aus dem Evangelium, das steht, in so anfängt, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Am Anfang vom Markus-Evangelium, das steht, in jener Zeit, da kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Und dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Und aus den anderen Evangelien außen herum wissen wir dann, was Jesus in diesen 40 Tagen in der Wüste gemacht hat. Ja, er hat gefastet und er hielt den Versuchungen des Teufels stand. Und ich glaube, hey, wenn du 40 Tage gefastet hast, dann bist du körperlich angeschlagen. Ja, da bist du körperlich nicht topfit. Und trotzdem war auf der anderen Seite in dieser Situation Jesus geistig topfit und in Höchstform. Und er hat allen Versuchungen des Teufels in dieser Situation widerstanden. Jesus war an dem Punkt von geistlicher, absoluter Stärke. Weil das geistliche Geheimnis, das da eigentlich dahinter steckt, ist Ruhe und Fasten und Abgeschiedenheit, das fördert nicht deine Schwäche, sondern es bewirkt genau das Gegenteil. Es fördert deine geistliche Fitness. Warum hält der Teufel uns so beschäftigt? Warum will er nicht, dass wir uns Zeit für diese Dinge nehmen? Weil er ganz genau weiß, dass das auch die Punkte sind, die uns geistlich stärken. Und Jesus, er kommt dann wieder zurück. Ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende danach. Jesus kommt danach wieder zurück und heilt Menschen und predigt ihnen das Evangelium. Und er ist für sie der Messias. Und dann ganz kurze Zeit später, ein paar Tage später, zieht er sich schon wieder raus. Ja, und die Jünger, sie suchen ihn wieder in der Einsamkeit. Und sie sagen zu ihm: Jesus, hey, die Post geht ab. Ja? Sie finden ihn dort und sagen so: Jetzt könntest du doch mal auf den Putz hauen. Ne? Die Leute sind bereit für deine Nachricht. Und er sagt: Nee, das werde ich jetzt nicht tun. Wir gehen jetzt von Dorf zu Dorf zu Dorf und predigen das Evangelium. Ja, wir gehen nicht in die Menschenmassen hinein. Und Jesus, er kommt aus der Einsamkeit zurück und er hat einen total geschärften Blick für das, was jetzt dran ist, was er tun muss, was seine Berufung ist. Und ich glaube, dass es genau das ist, was einfach in der Einsamkeit auch passiert. Ja, ich bekomme Klarheit und ich bekomme einen geschärften Blick für das, was wirklich dran und was wirklich wichtig ist. Und die Evangelien, sie machen so deutlich, die Einsamkeit, sie war eine Top-Priorität für Jesus. Das war nicht was, was er ab und zu mal gemacht hat, sondern er hat sich oft zurückgezogen und die Intimität, den persönlichen Austausch mit seinem Vater gesucht. Ich glaube, uns passiert es manchmal, dass wir die Einsamkeit vermeiden, weil es schwer ist, Stille auszuhalten und weil es auch nicht die Erwartung ist von uns immer, dass dort große Kraft zu finden ist, große geistliche Nahrung zu finden ist, sondern das Laute, das Toben, irgendwelche Veranstaltungen sind oft attraktiver. Und ich glaube, dass dort auch viel passiert. Ja, also ich habe viele geistliche Schlüsselmomente in meinem Leben erlebt in vorbereiteten Veranstaltungen und die haben unbedingt ihren Wert. Und gleichzeitig glaube ich, dass es dort nicht alles zu holen gibt, sondern dass es für mein persönliches Innenleben mit Jesus so wichtig ist, dass ich ihm dort als Vorbild versuche, ähnlicher zu werden. Dass die Ruhe und die Einsamkeit ein Ort ist, wo große Stärke liegt, die Gott mir geben will, wo er mir begegnen will. So mal raus aus dem Getöse der Welt, um wirklich auch Gottes Stimme zu hören. Mir fällt das in meinem Alltag leicht, das zu tun. Ja, ich kann einfach in meinem Studierzimmer die Tür zumachen. Ja, Freunde von mir sagen immer wieder, Michi, du hast das leicht, ne? Du musst ja nur an 2 Stunden in der Woche arbeiten. Ja. Genau, das mache ich gerne, dass ich im Alltag mir dafür Zeit nehme. Und ich weiß, anderen fällt das schwerer. Ja. Wenn ich meine Frau beobachte, die ganz stark für unsere Kinder zuständig ist im Alltag, hey, das ist nicht so leicht, ne? Wenn du Kinder um dich herum hast oder irgendwelche andere, ein stark getaktetes Leben, so eine große Zeit für diese Einsamkeit zu haben. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht, irgendwie zu gucken, hey, wie komme ich jetzt täglich ins Kloster hinein oder so, sondern das ist ganz oft auch so die Zeitfenster sind, die ich mir selber schaffe und sage, das ist mein Schutzraum, ne, wo ich mir wirklich vornehme, auch für Ruhe zu sorgen in meinem Leben. Und diese paar Dinge in mein Leben einzubauen, so Tempo rausnehmen, Sabbat leben, digital zu gucken, dass ich nicht völlig verzettelt bin und Ruhe in mein Leben einzubauen, das sind Schlüsselpraktiken in meinem Leben, wo ich es schaffe, Gott mehr Raum in meinem Leben zu geben. Manchmal können das ganz überschaubare Zeiten sein und ich bin erstaunt darüber, wie Gott da in meinem Alltag wirkt. Letzten Endes geht es nur darum, dass ich meinen Blick auf Jesus gerichtet und fokussiert bekomme. Das ist das, was dahinter steckt. Diese Hoffnung in meinem Alltag zu konservieren, indem ich immer wieder mit ihm in Verbindung stehe, mit ihm connected bin. Schlicht und ergreifend geht es darum, Zeit in der Nähe von Jesus zu verbringen, mich von ihm prägen zu lassen. Und da hilft mir kein System, da hilft mir keine Praktik. Ja? Das wird in eurem Leben ganz anders sein als in meinem Leben. Aber wenn ich mich auf ihn fokussiere und ihm begegnen will, dann wird auch was passieren. Genau. Ansonsten wird es manchmal schwierig, wenn ich ihm gar keinen Raum in meinem Leben gebe, irgendwie in meinem Leben auch einzubrechen, dass er kommen kann. Und dazu lädt Jesus uns täglich ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Komm zu Jesus nach Hause, er wartet auf dich und er will dir begegnen. Und genau dafür möchte ich jetzt zum Ende noch mit uns beten, dir das eine Hilfe ist. Schließ gern die Augen, versuch dich da jetzt auf Gott einzulassen und ihm zu begegnen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du verfügbar bist immer für uns und ein Interesse an der Beziehung mit uns hast. Ich danke dir, dass wir immer zu dir kommen dürfen und du den Weg geöffnet hast, dass wir dem lebendigen Gott begegnen dürfen durch dich. Es hat dich alles gekostet, du hast dein Leben dafür gegeben und du hast alles hingegeben, was du hattest, um es uns zu ermöglichen, dass diese Beziehung von uns, von Mensch zu Gott, wieder möglich ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu hilfst, uns auf dich zu fokussieren, uns auf dich auszurichten und dass du in unser Leben einbrichst und uns begegnest. Wir können da manches vorbereiten und dafür bereit sein und dennoch ist es jedes Mal neu ein übernatürliches Eingreifen von dir, wenn du da bist. Und darum bete ich, dass wir das erleben dürfen in unserem Leben, wie du uns diese Hoffnung immer wieder neu gibst und wir verbunden mit dir gefüllt sind, aus der Ruhe, aus der Gelassenheit heraus unser Leben führen und gleichzeitig auch was weiterzugeben haben für Menschen um uns herum. Dass wir aus deiner Perspektive heraus zu solchen heiligen Menschen werden, die auch anderen den Weg zu dir weisen und bahnen. Und da brauchen wir deine Hilfe, da brauchen wir dein Eingreifen in unserem Leben. Und das ist mein Gebet, dass wir genau das erleben dürfen, dass wir bereit sind, offen sind für dein Wirken und dass du uns überraschst und den Rest dazu tust, der nötig ist, um dauerhaft mit dir in Verbindung zu leben und ein Leben zu führen, was auch zum Segen für andere Menschen ist. Danke, dass du hier und da bist und in unserem Leben wirkst. Amen.